Ja, herzlich willkommen. Ostern 2020, ein bisschen anders als gewohnt, aber dennoch, unser Herr ist auferstanden, unser Herr lebt und wir wollen das gemeinsam feiern. Wir wollen uns eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium anschauen, und zwar Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Wahrscheinlich eine bekannte Stelle, die Jünger, die nach Emmaus unterwegs sind, die möchte lesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie kannten ihn nicht. »Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?« fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: »Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?« »Was ist denn geschehen?« fragte Jesus. Sie erwiderten: »Es geht um Jesus von Nazareth, der durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen, und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem all es geschehen ist. Doch nicht genug damit, einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei den sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib doch bei uns«, baten sie, »es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende.« Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist dem Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Wenn wir die Geschichte anschauen, möchten wir uns fast hineinversetzen. Es geht vielleicht um Wünsche, vielleicht hast du Wünsche, die du noch nicht erfüllt bekommen hast, vielleicht gibt es Ereignisse, von denen du verwirrt warst. In dem Text sehen wir 2 Jünger, die ein entscheidendes Ostern erleben. 2 Jünger, die auf dem Weg zurück sind nach Emmaus, in ihr Heimatdorf. 2 Stunden waren sie unterwegs und das alles passiert am Ostersonntag. Der Stein vorm Grab war weg, das Grab war leer, das die Frauen gefunden haben. Der erste Punkt, die Jünger waren verwirrt. Die verwirrten Jünger, die Verse 13 bis 16. Also wirkliche Verwirrung, das beginnt fast wie ja, in einer Komödie. Die Jünger sind verwirrt und auf einmal geht da eine 3. Person mit ihnen. Von einem wissen wir, er heißt Kleopas, vom anderen wissen wir den Namen nicht. Und sie gehören nicht zum Kreis, zum engeren Kreis der 12. Aber sie waren mit Jesus unterwegs. Und jetzt sind sie verwirrt über diese Ereignisse. Was passiert ist in Jerusalem in den letzten Tagen? Und Kleopas war der Wortführer. Und ja, Jesus tut so, als weiß er nichts. Und in Vers 18 sehen wir noch einmal, wie hier steht: Du bist der Einzige, der sich in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was in diesen Tagen geschehen ist. Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Und da erst sieht man noch einmal, wie verwirrt sie waren. Und sie sprechen über diese Eindrücke und über diese Verwirrung. Sie gehen das einfach nochmal durch. Ihre Gedanken legen sie da. Und ja, sie bereden das mit Jesus. Er ist mit ihnen gegangen, er ist dann ja, gefangen genommen worden, er ist hingerichtet worden. Ja, und alles, ihre ganze Hoffnung, ihre ganze Erwartung hat sie zerschlagen. Und diese komische Sache in der Früh mit den Frauen, die erzählt haben, das Grab war leer. Wie sollen sie damit umgehen? Komplette Verwirrung und in Aufregung haben sie sie versetzt. Und das konnten die Jünger eigentlich gar nicht glauben. Sie waren zurück am Weg in ihre Heimatdörfer, sie waren zurück in den angestammten Beruf. Wahrscheinlich haben sie am Montag in die Arbeit müssen, haben sie die Kinder in die Schule bringen müssen, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall war das Kapitel für sie beendet. Das Kapitel Jesus, das Kapitel, das sie Hoffnung in diesen Wanderprediger gesetzt hatten, war für sie beendet. Und jetzt sind sie verwirrt. Wie geht es dann weiter? In Vers 18, wie gesagt, sagt Jesus, bist du der Einzige, der sich, beziehungsweise sagt Kleopas zu Jesus, bist du der Einzige, der sich in Jerusalem aufhält und nichts davon weiß? Und dann erklären sie und gehen noch einmal durch, was sie eigentlich gehofft hatten. Vers 21, dieses, und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Dieses, wir hatten gehofft, kommt dann im zweiten Punkt diese Enttäuschung heraus. Nachdem sie verwirrt waren, kommt jetzt diese Enttäuschung heraus. Sie waren enttäuscht. Die enttäuschten Jünger, Vers 17 bis 27. Sie erzählten über Jesus, über diese Dinge, die passiert sind. Sie reden vom dritten Tag, an dem Jesus auferstehen sollte. Sie reden vom leeren Grab, das die Frauen vorgefunden haben, Verse 22 und 23. Aber der Leichnam war weg, steht hier. Und dann sind Engel ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er leben soll. Also komplett, ja, was soll das jetzt? Was bedeutet das? Wir hatten gehofft, von dieser scheinbaren Komödie, dass sich dieser Unbekannte zu den beiden hinzugesellt, wird zu einer Tragödie, dass die beiden wirklich ihre Enttäuschung ja, auf den Lippen tragen. Sie sagen, wie sehr sie enttäuscht sind. Wahrscheinlich waren die beiden am Palmsonntag davor beim Einzug in Jerusalem, als Jesus als König eingezogen ist, beim Zujubeln, beim Singen, beim Loben. Aber sie hatten das Bild des Alten Testaments im Kopf, wer der Messias ist. Dass er der sein soll, der Israel erlösen soll, der wirklich kommen soll und ja, der mit den Römern aufräumen soll, der das Volk sozusagen erlösen soll. Und was sagt Jesus zu ihnen? Vers 25, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Jesus beginnt wahrscheinlich jetzt mit dem ersten Mose und geht mit ihnen das ganze Alte Testament durch. Er beginnt Passa zu erklären, er beginnt die Propheten zu erklären, was steht im Propheten Jesaja über den leidenden Gottesknecht bis zu Maleachi und sagt, was ihn betrifft. Und das war sicher ein eindrucksvolles Bibelstudium. Das waren Bibelstunden, die sie hier erlebt haben. Sie waren 2 Stunden unterwegs und da hat man schon was bereden können. Aber sie waren grundsätzlich enttäuscht. Und dieser Tod war für sie eine Enttäuschung. Aber Jesus erklärt hier noch einmal, der Tod am Kreuz war Teil des Plans. Der Tod am Kreuz war Teil der Regie sozusagen, die Gott geführt hat. Das hat sein müssen. Das war notwendig. Das ist auch für uns wichtig. Wie geht es uns? Wie gehen wir mit Enttäuschungen um? Mit Erwartungen, die sich nicht erfüllen? Was sind meine Erwartungen? Was sind meine Erwartungen Gottes gegenüber? Welches Bild habe ich von ihm? Das ist ganz entscheidend. Welches Gottesbild habe ich? Erwarte ich, dass es ein großer, dass er guter, ein liebender Gott ist, der uns versorgen will, der uns alles geben will, der uns Geborgenheit schenken will, gerade in dieser Zeit? Jesus kennt das, kennt unsere Erwartungen, unsere Enttäuschungen und er hat auch das kennt bei den beiden Jüngern. Deswegen ist er so auf sie eingegangen. Und Jesus geht auch auf dich ein, wenn du es gerade jetzt brauchst. Er geht auf deine Nöte, auf deine Sorgen ein. Enttäuschte Jünger, wir hatten gehofft, diese Aussage, da kommt diese ganze Enttäuschung noch einmal raus. Aber Gott sei Dank ist es nicht das Ende. Wir brauchen was, was uns durchhalten lässt, was diese Enttäuschung überwindet. Und Jesus erklärt es weiter. Vers 27, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei den sämtlichen Propheten. Und dann erreichten sie das Dorf, Vers 28. Sie kamen nach Emmaus, eben ins Heimatdorf, zu dem sie unterwegs waren, und Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Sie waren so beeindruckt. Sie haben ihn noch nicht erkannt, aber sie waren beeindruckt von seiner Lehre. Er hat geredet wie einer, der Vollmacht hat. Aber es war schon Abend und es ist eine Besonderheit hier. Jesus will weitergehen. Aber die Jünger halten ihn zurück. Das heißt, da sehen wir auch ein interessantes Prinzip. Gott drängt sich nicht auf. Jesus drängt sich hier nicht auf. Er will eingeladen werden. Und so lässt er sich einladen in das Haus. In das Haus der beiden. Er lässt sich einladen. Jesus zwingt sich niemanden auf. Er lässt sich gerne einladen, wie hier von den beiden. Vers 19. Entschuldigung, Vers 29, bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Die Jünger haben Jesus genötigt, bei ihm zu bleiben. Haben wir schon mal Sehnsucht verspürt, so intensiv Gemeinschaft mit Jesus zu verbringen? Einfach zu sagen, Jesus, ich möchte jetzt mit dir Gemeinschaft verbringen. Und er sehnt sich danach. Er freut sich, wenn wir das nutzen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, eben wie ein Kind am Schoß des Vaters sitzen und ja, ihm zuhören, von ihm lernen. Und das gefällt ihm. Da kann diese Liebe, die er uns gegenüber hat, noch viel stärker fließen. Und jetzt dreht sich die Situation. Das Entscheidende ist, Jesus sitzt mit ihnen am Tisch, nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Vers 30. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Sie erkennen Jesus am Brechen des Brotes. Sie waren nicht dabei, als Jesus das Abendmahl gefeiert hat, da waren nur die 12, aber jetzt erkennen sie ihn am Brechen des Brotes. an diesem Brechen des Brotes, das als Erinnerung dient an sein Leiden und Sterben. Und jetzt erkennen sie praktisch, wie er zerbrochen werden hat müssen für uns und jetzt als Auferstandener lebt. Und das Großartige ist, sie sehen es. Sie sehen ihn leibhaftig und dann ist er gleich wieder weg. Aber was bewirkt das bei ihnen? Das ist der dritte Punkt. Das bewirkt eine neue aufkeimende Hoffnung. Das heißt, zuerst waren es verwirrt, die Jünger, dann enttäuscht und jetzt sind sie hoffnungsvoll. Die letzten Verse 28 bis 35 zeigt uns die hoffnungsvollen Jünger. Und das ist es, worum es zu Ostern geht. Es geht um eine neue Hoffnung. Jesus möchte uns eine neue Hoffnung schenken, weil er lebt. Er lebt und wir können Gemeinschaft mit diesem auferstandenen Jesus, mit diesem lebendigen Gott haben. Das Großartige ist, du kannst es heute haben. Du kannst sagen, ja Herr, mit einem Gebet kannst du das sagen, indem, dass du sagst, es tut mir leid, wie ich vorher gelebt habe. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und ich bitte dich, komm in mein Leben als dieser auferstandene Herr, der mir Hoffnung geben will. Und das Großartige ist, er macht es. Er macht es liebend gern. Er kommt in dein Leben, er will in dein Herz einziehen und will dir Hoffnung geben. Er will unserem Leben einen Sinn geben. Das ist der Sinn von Ostern. Es geht nicht darum, dass wir das jetzt irgendwie kitschig feiern, sondern es geht wirklich darum, um diese lebendige Hoffnung, um diese Gemeinschaft, die die Jünger hier am Abend beim Brechen des Brotes gehabt haben. Und Jesus will, dass wir das erleben. Entscheidend ist hier auch noch in dieser Szene, dieses Brotbrechen war nur dem Hausherrn sozusagen vorbehalten. Und Jesus wird hier sozusagen vom Gast zum Gastgeber. Er kommt in das Haus als Gast und er wird Gastgeber, weil er das Brot bricht. Jesus möchte nicht nur Gast sein in unserem Leben, er möchte das Haus einnehmen. Er möchte unser Herz erfüllen, jeden Raum einnehmen. Das ist sein Wunsch. Wie geht es uns dabei? Lassen wir das zu? Oder ist jetzt eben zu Ostern diese Zeit gerade, auch in dieser Corona-Krise, die Möglichkeit, ihn in unser Leben zu lassen, neu in unser Leben zu lassen? Und die Jünger erkennen Jesus neu. Sie erkennen Jesus hier wieder ganz neu. Sie sehen ihn nicht so wie früher, sondern sie sehen ihn neu. Und was bewirkt das? Dass sie ihn jetzt wieder neu erkennen, war wie die Krönung in dieser Geschichte. Und das ist ein Happy End. Das ist fast wie eine Hollywood-Verfilmung. Zuerst haben sie verstehen müssen, eben die ganze Geschichte, was Jesus erleiden musste, dass das notwendig war. Und dann haben sie erkannt und dann sind sie als Augenzeugen aufgetreten. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Vers 33 und 34. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist dem Simon erschienen. Sie konnten ihr Glück nicht für sich behalten. Sie sind zurückgegangen, obwohl es schon Abend war, nach Jerusalem und haben berichtet, was sie erlebt haben. Das gehört auch zu Ostern, dass wir nicht für uns behalten, was wir erlebt haben, dass wir eine neue Hoffnung geschenkt bekommen haben. Das gehört auch zu Ostern, dass wir das weitersagen, wie großartig das ist, dass dieser Auferstandene heute lebt und erlebbar ist. In dir und mir. Das ist das Schöne, dass er in uns lebt und wir dürfen Zuversicht haben, wir dürfen Zeugen sein und er möchte uns verwenden. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Ostermorgen ist das Entscheidende. Das Grab war leer, Jesus lebt und ist diesen beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus begegnet. Wir hatten gehofft von dieser Enttäuschung, ist es jetzt hin, ja, wir haben erkannt, zu einer neuen Hoffnung. Sie haben eine neue Hoffnung bekommen. Eine Hoffnung, die der Grund ist, wirklich Ostern zu feiern. Diesen wahrhaftig auferstandenen Jesus zu feiern. Die Hoffnung ist der Grund, warum wir uns treffen, warum wir ja, ihn bezeugen. Das ist das Schöne. Jesus lebt, es ist wahr, er ist auferstanden. Diese schöne, eigentlich ja, großartige Geschichte von dem verwirrten, enttäuschten und hoffnungsvollen Jüngern soll uns einfach ermutigen, wie sehr Jesus auf uns, auf unsere persönlichen Nöte, auf unsere Bedürfnisse eingeht. Wie sehr er sagt, schau, du bist mir wichtig. Ich möchte dein Herz erobern. Ich möchte, dass du mich erlebst. Und das wünsche ich uns, dass wir das in diesen Ostern besonders erleben. Wenn wir nicht jetzt im großen Kreis uns treffen können, sondern auch im kleinen Kreis, dass wir erleben heute und hier, Jesus lebt. Jesus lebt in uns. Lädst du ihn ein, diesen auferstandenen Herrn in dein Leben einzuziehen? Jesus will den Ehrenplatz in unserem Leben. Ja, und deswegen dürfen wir einstimmen in dieses, ja, Halleluja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und darf euch damit frohe Ostern wünschen.